Herr Brack, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dieser Figur Marinus van der Lubbe auseinanderzusetzen?
Ich hatte schon vorher einige Romane geschrieben, die um dieses Thema kreisen, politische Kämpfe in der Weimarer Republik, zum Ende der Weimarer Republik, und bin dann sozusagen ganz natürlich darauf gestoßen, dass das der entscheidende Moment war, wo ja dann danach die Machtübernahme der Nationalsozialisten eingeläutet wurde. Und da ich vorher mit bestimmten historischen Ereignissen gearbeitet hatte, fand ich das dann sehr interessant, dieses Ereignis mal genauer in Augenschein zu nehmen, und habe dann festgestellt, dass es gar nicht aufgeklärt wurde, und habe dann versucht, es für mich wenigstens ein bisschen aufzuklären, weil mich der Mann interessiert hat, der da hingegangen ist, ganz offensichtlich mit einer guten Absicht, und dann genau das Gegenteil davon erzeugt hatte. Also im Grunde genommen ist es ja eine Tragödie. Und eine Tragödie literarisch zu bearbeiten, ist das Naheliegendste.
Wenn wir uns dieser Person Marinus van der Lubbe zuwenden, der ist ja im Jahr 1909 in den Niederlande geboren worden. Unter was für Verhältnissen ist van der Lubbe denn aufgewachsen? Also was für Eindrücke haben seine Kindheit und seine Jugend in Holland möglicherweise geprägt?
Marinus van der Lubbe kam im Grunde genommen ja aus Arbeiterverhältnissen, aber aus den untersten Bereichen, aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater war fliegender Händler, seine Mutter ist sehr früh gestorben und er ist Maurer gewesen. Und als solcher aber klassenbewusster Arbeiter und ist in die Kommunistische Partei eingetreten, war dort in der Jugendorganisation und war sehr engagiert. Und er war auch ein Hitzkopf. Er war jemand, der unbedingt organisieren und unbedingt aktiv sein wollte und hat dann auch Jugendgruppen gegründet, hat sogar ein Leninhaus aufgebaut in seiner Heimatstadt Leiden, um sich politisch zu engagieren, und war tatsächlich auch damals sehr einflussreich gewesen. Also man könnte noch sagen, dass er, naja, er war hoch angesehen, nicht nur deswegen, weil er aus der Arbeiterklasse kam, sondern auch, weil er wurde Dempsey genannt. Er war ein richtig großer Typ, jemand, der sehr eindrucksvoll war und hatte viele Anhänger unter den Jugendlichen dadurch.
Marinus van der Lubbe hat ja dann später ein großes Handicap gehabt. Er ist nämlich halb erblindet. Das ist ja zustande gekommen, weil er in eine Schlägerei reingeraten ist und da an der Baustelle ungelöschtes Kalk in die Augen bekommen hat. Er hat dann ja von einer kargen Invalidenrente gelebt.
Vielleicht, das war ja auch eine Geschichte. Also es war eigentlich eher ein Scherz, denke ich mal, dass man ihm so einen Sack mit Kalk über den Kopf gestülpt hat und danach waren seine Augen schwer geschädigt. Er war im Grunde genommen halb erblindet. Er hat dann nicht mehr arbeiten können, war dann sozusagen von Sozialhilfe abhängig, die damals aber sehr gering war. Und weil sie so gering war, hat er sich dann wiederum für die Arbeitslosen engagiert und war sehr empört darüber, dass man Leute wie ihn abspeist mit so wenig Geld. Und auf diese Weise wiederum kam er sehr oft in Konflikt mit den Behörden, einfach deswegen, weil er sich das nicht gefallen lassen wollte. Und andererseits, und das spricht auch wieder für seinen Charakter, war er dann wiederum mit der zögerlichen Politik der niederländischen Kommunisten sehr unzufrieden und ist dann von der Kommunistischen Partei übergewechselt in eine rätekommunistische Gruppe. Das waren Linkskommunisten, die schon ziemlich anarchistisch orientiert waren, und die waren der Meinung, dass man die Arbeiterschaft aufrühren muss und selbst organisieren muss, um jenseits von irgendwelchen Apparaten die Revolution in die Wege zu leiten. Und das war genau das, was für ihn richtig war. Er war sozusagen ein glühender Aktivist, und das war die Ideologie, die genau zu ihm passte.
Also ein junger Mensch, der sozusagen sich einer Bewegung angeschlossen hat, die parteien- und institutionsskeptisch gewesen ist und die eben sehr auf die Selbstorganisierung der Arbeiter gesetzt hat.
Genau. Und das Problem dabei war natürlich, dass er in seiner Begeisterung manchmal davon ausgegangen ist, dass er die Massen schneller begeistern kann, als es tatsächlich möglich war. Und so war das dann später auch in Berlin gewesen. Er ist ja nach Berlin nicht zufällig gekommen, sondern mit der festen Absicht, in Berlin also irgendwie die Arbeiterschaft aufzurütteln, damit sie gegen die Gefahr des Faschismus angehen. Und für ihn war das im Grunde genommen eine ganz logische Sache, dass man in Berlin, also in Deutschland, dagegen kämpfen muss. Erstens, weil die Nazis sehr stark waren, und zweitens, weil es die stärkste Arbeiterbewegung in ganz Europa, also in Westeuropa, gab. Und für ihn war das im Grunde genommen gar keine Frage, sondern für ihn war es logisch, dass in Berlin demnächst der Aufstand gegen den Faschismus beginnt. Und so kam er dort an.
Ist er auch jemand, der sozusagen, also bevor er auch sozusagen dann nach Berlin gegangen ist, sehr umtriebig gewesen ist und in zahlreichen europäischen Ländern gewesen ist, viel gewandert ist, viel umhergereist ist. Jetzt sind wir sozusagen in unserer Rekonstruktion angekommen bei diesem Geschehen des Reichstagsbrandes. Da hatte ich schon erwähnt, dass dann unmittelbar nach diesem Reichstagsbrand die Deutungsschlacht um die wahre Täterschaft entbrannt ist. Der Streit unter den Historikern ist ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal entbrannt. Es gibt zahlreiche Debatten unter den Historikern. Im Zuge der Arbeit an dem Roman haben Sie auch ja historische Arbeiten zu Marinus von der Lubbe gesichtet. Sie haben sozusagen am Anfang schon erwähnt, diese Tat ist nicht aufgeklärt, aber Sie wollen sozusagen, wollten das auch für sich zumindest dann eine Version finden. Was scheint denn über sozusagen die Täterschaft bei diesem Reichstagsbrand für Sie eine wahrscheinliche Erzählung zu sein?
Für mich ist ziemlich klar, dass er ja im Reichstag war. Da wurde er ja schließlich festgenommen. Er ist da reingeklettert, er hatte auch Kohlenanzünder dabei. Er hat auch selbst gesagt, er hatte die Absicht, den Reichstag anzuzünden. Das Verrückte ist nur, dass er ja halb blind war und der Reichstag war dunkel. Das heißt, wie hätte er das schaffen können, zumal er ein paar Kohlenanzünder hatte, die für diese Riesenaktion im Grunde genommen doch sehr unzulänglich waren. Meine Theorie ist, dass er das tatsächlich versucht hat. Er hat ja vorher schon versucht, ein Wohlfahrtsamt und das Rathaus anzuzünden, um ein Zeichen zu setzen. Und das mit dem Reichstag war für ihn folgerichtig, es da zu versuchen. Aber dass das ganze Ding dann tatsächlich in Windeseile so viel Feuer gefangen hat und dann abgebrannt ist, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich von einer einzelnen Person anzurichten. Meine Theorie, die ich dann nach der ganzen Lektüre sämtlicher Bücher darüber gefunden hatte, die aber natürlich auch, wie alles, was die Historiker sagen, Spekulation ist, ist, dass er versucht hat, das zu machen, dass aber auch andere am Werk waren und dass hier vielleicht der Zufall auch ein bisschen mitgespielt hat. Und dass möglicherweise von der einen Seite ein Nazitrupp kam und von der anderen Seite kam er. Und denen kam sehr gut zu Pass, dass er das versucht hatte und die Schuld ja tatsächlich auch auf sich nahm und die dann wieder sozusagen im Dunkeln verschwinden konnten. Und das passte dann natürlich nachher ganz wunderbar zu dem Versuch, die Opposition zu ersticken beziehungsweise sie alle mit Terrormaßnahmen zu überziehen. Das ist aber, wie gesagt, Spekulation und sehr schwierig zu erklären, einfach deshalb, weil die Faktenlage so unübersichtlich ist. Und weil die so unübersichtlich ist, haben sich die Historiker ja auch jahrzehntelang bis heute darüber gestritten und der Streit geht weiter. Also eine wirkliche Gewissheit, was ganz genau passiert ist, gibt es überhaupt gar nicht.
Jetzt stelle ich mir das vor, wenn man sozusagen jetzt so eine schwierige Quellenlage hat und dann sozusagen dieses Geschehen zum Ausgangspunkt, zum Stoff für einen Roman wählt. Das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor, gerade wenn dann ja Teile des Geschehens im Dunkeln liegen und man dann sozusagen eine Geschichte darum strickt. Wie sind Sie denn da in Ihrem Roman mit diesem Ereignis umgegangen, das eben ja zu Teilen auch im Dunkeln liegt?
Das Wichtigste war für mich die Person. Also ich wollte herausfinden, wer war das und warum hat er das gemacht? Und um das herauszufinden, habe ich alles studiert, was Eigenaussagen waren. Und da kann man einiges finden. Denn es gab ja dann zwar eine Menge Propaganda von Nazi-Seite und von kommunistischer Seite, sogar von sozialdemokratischer Seite gegen die Person. Aber es gab auch Leute aus seinem Umfeld, die später Sachen von ihm und über ihn publiziert haben. Und man kann Tagebucheintragungen von ihm lesen, man kann Briefe von ihm lesen. Und da drin wird auf jeden Fall ziemlich klar, dass das zwar ein einfacher Geist aus dem Volk war, der sich aber mit vielen auch philosophischen und politischen Themen beschäftigt hat und der sehr viel darüber nachgedacht hat, was er tut und warum er es tut. Und auf diese Weise bin ich auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass er nie ein Parteigänger der Nazis hätte werden können, wie die Kommunisten es dann ja später gesagt haben und die ihm ja sogar vorgeworfen haben, er wäre ein Lustknabe irgendwelcher Nazis gewesen und so weiter und so weiter. Also eine üble Propagandaschlacht ja gegen ihn losgelassen haben. Aber wenn man sich den Charakter genau anguckt, wenn man auch anguckt, wie er, also seine Reisetagebücher und so weiter, was ihm da alles durch den Kopf gegangen ist und was ihm wichtig war, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er auf jeden Fall ernsthaft gehandelt hat, dass er genau wusste, was er tut, warum er es tut, dass er nur nicht überschauen konnte, dass die Konsequenzen ganz andere sein würden, als er sich erhofft hatte. Denn dass es nachher erstens ein Gesetz nur gegen ihn gibt, um ihn zum Tode zu verurteilen, das konnte er überhaupt nicht wissen. Und dass die Nazis praktisch nur darauf warteten, bis irgendetwas passiert, womit sie dann endgültig losschlagen können und die Macht im Land erobern, das hatte er so sich auch nicht vorstellen können. Also im Grunde genommen ist es eine fatale, tragische Geschichte, in die er da reingeraten ist. Denn er wollte ja nur, dass das Ding ein bisschen brennt und die Arbeiter dann sozusagen das als Fanal sehen, um jetzt loszuschlagen und die Nazis zu besiegen. Er hat das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte, aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht aus guten Motiven gehandelt hat.
Jetzt ist ja die Hauptprotagonistin ihres Romans nicht van der Lubbe selbst, sondern es ist ja eine Abgesandte der Komintern, Clara Schindler, die eben von der Komintern nach Deutschland geschickt wird, um da mehr über die Umstände des Reichstagsbrandes herauszufinden. Und ich finde, in dieser Figur, so wie ich mir das vorstelle, liegt doch eine recht interessante Konstellation, weil die Partei, zu der Clara Schindler gehört, die Kommunistische Partei, die lehnt ja, wie Sie das auch schon erwähnt hatten, die linkskommunistischen Gedanken eines van der Lubbe ab. Die muss sich jetzt, wie ich mir denke, genauer mit so einem politischen Kontext auseinandersetzen. Da würde mich interessieren, wie haben Sie das machen lassen? Also wie blickt Ihre Protagonistin da auf van der Lubbe?
Im Grunde genommen ist sie ja Parteimitglied und als solche wird sie ja auch geschickt. Sie lernt dann das ganze Umfeld von van der Lubbe in Berlin ja kennen. Sie versucht dann praktisch detektivisch herauszufinden, wo war er, wen hat er getroffen, was waren das für Leute, und hat dann praktisch das linksradikale Milieu der damaligen Zeit in Berlin so langsam erkundet und kann dann auch so Schritt für Schritt verstehen, was ihn sozusagen angetrieben hat. Für sie ist das Problem, dass sie während dieser ganzen Geschichte auch merkt, dass sie nur benutzt wird, dass es gar nicht darum geht, wie sie dachte, die Wahrheit herauszufinden, sondern dass es darum geht, Informationen gegen den Brandstifter zu sammeln, damit die Kommunisten dann ihre Propagandaschlacht losschlagen können. Und als sie das merkt, ist für sie so ein Moment gekommen, wo sie sich unsicher wird und nicht mehr einfach so mitmachen kann. Denn für sie ist die Wahrheit trotzdem, trotz allem, das allerwichtigste Gut. Als sie dann merkt, dass man den Marinus van der Lubbe mit den Informationen, die sie zusammenträgt, verleumden will, distanziert sie sich langsam von der Partei und rückt im Grunde genommen dann auch so langsam in dieses linksradikale, etwas individualistischere Arbeitermilieu, in das ja auch van der Lubbe schon früher